Das ist vielleicht ganz interessant auch für euch, dass aus dieser Ergänzung habe ich das eingenommen bei der Frage nominale, reale Größen, bloß dass ihr das mal seht. Änderung der Preise im tourismusnahen Bereich für verschiedene Güter. Wir haben, ist jetzt gut, wenn ich das so darstelle, weil euch die Erläuterung fehlt. Wir haben einen Preis, der extrem stark schwankt, und zwar sind es Pauschalreisen. Die sind also im Januar, wie nicht anders zu erwarten, extrem günstig und dann im Juni extrem teuer. Was ich nicht herausgefunden habe, ist, ob das jetzt halt rein diese Frühbucherrabatte sind, sprich, ob man im Januar tatsächlich so viel günstiger buchen kann für einen Urlaub im Juli oder August, oder ob das dann Januar-Urlaub für Januar ist. Ja. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht herausfinden können, aber ich fand es ganz interessant. Vor allem im Vergleich zu anderen Bereichen tourismusnahe Dienstleistungen, wenn wir da schauen, Restaurants, Hotels, Bewirtung, Beherbergung, da finden wir praktisch kaum einen Unterschied. Ja, die sind eigentlich alle so ziemlich gleichmäßig. Beherbergung geht noch ein bisschen runter, ein bisschen hoch, so saisonale Schwankungen. Aber vom Grundprinzip her sind die anderen Restaurants, Hotels, Bewirtungsdienstleistungen, Restaurants, Cafés und dergleichen, diese Bereiche sind eigentlich ziemlich deckungsgleich. Und sie sind auch nicht weit weg von der allgemeinen Inflationsrate. Ja. Nur diese Pauschalreisen, die spielen eben ganz zurück. Wir sehen da oben mal für 2020, dass da natürlich dieser Corona-Reisemangel eine Rolle gespielt hat, weil da die Preise das ganze Jahr geschrumpft sind. Aber wenn wir da unten schauen, das ist der Preisindex, das heißt, da wird ein historisches Jahr gleich 100 gesetzt und von dort an schaut, wie sind die Preise relativ zu diesem historischen Jahr. Da sehen wir eigentlich dieses Regelsammmuster, sprich, das ist jede Saison wieder das gleiche Spiel für dich. Die ist schon hochgeladen, die ist zugänglich. Du musst den Browser Cache löschen. Ihr habt zwar wie in euren ganzen alten Schotter drin, wenn ihr den Browser zumacht und wieder auf. Und dann lädt ihr die alten Seiten. Wenn du das erneuerst, bei Windows geht es mit F5, dann kriegst du die neue Seite. So viel also dazu, warum das hier drin ist. Solltet ihr vielleicht berücksichtigen, wenn ihr nächstes Jahr verreisen wollt, schaut mal, was im Januar an Preisen zu haben ist für diese Reise. Die Maslow'sche Bedürfnispyramide habe ich euch auch nochmal eingestellt in der vollständigen Version, aber habe ich euch ja schon gesagt, dass die Ursprungsversion nicht zu halten ist, aber dass das Nützliche daran ist, dass man erfährt, wie man den Leuten mehr Geld aus der Tasche ziehen kann. Und dann habe ich hier noch diese beiden Elastizitäten drin, die ich euch vorgestellt habe. Gut, volkswirtschaftliche Größen. Wir haben uns beschäftigt bis Konjunktur hatten wir, Zahlungsbilanz haben wir, glaube ich, angefangen, kann das sein? Das hat sie euch aufgeschrieben. Bis hier, glaube ich, waren wir gekommen. Bedeutung des Außenhandels für deutsche Unternehmen, kann es sein. Ich setze nochmal kurz auf mit der Zahlungsbilanz, dass wir da einen Anschluss haben, dass ihr da nicht so im Trockenen steht. Die Transaktionen sind dort verzeichnet, die etwas mit dem Ausland zu tun haben. Sei es das Ausland, oder Ausland ist relativ, sagen wir mit der übrigen Welt, denn theoretisch kann ich so eine Zahlungsbilanz aufstellen, sowohl für die Stadt Kempten, wo dann also der Umsatz mit Waldenhofen oder Betzigau oder Memmingen schon der Umsatz mit der übrigen Welt wäre, wie ich das machen kann für Bayern, wie ich das machen kann für die Bundesrepublik Deutschland oder die Europäische Union. Deswegen ist dieser Auslandsbegriff immer ein bisschen schwierig. Auch muss man aufpassen, wenn die Rede ist von Inländern und Ausländern, dann geht es nicht um die Staatsangehörigkeit, sondern es geht immer nur um den Wohnsitz. Da gibt es dieses sogenannte 185-Tage-Prinzip. Das heißt, dass angenommen wird, dass wenn jemand sich länger als 185 Tage aufhält in einem Land, dass er dann seinen dauerhaften Wohnsitz hat, unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Die Zahlungsbilanz beachtet alle möglichen Auslöser von Transaktionen mit dem Ausland und deshalb auch alle Bereiche des Wirtschaftslebens, egal ob Staat, ob Unternehmen, ob private Haushalte. Und sie strukturiert es so ein bisschen nach Gruppen und diese Gruppen werden zu Unterbilanzen geformt und für uns wichtig ist insbesondere die Leistungsbilanz und für den Tourismus besonders wichtig innerhalb der Leistungsbilanz ist die Dienstleistungsbilanz, weil wir dort sehen, was vermutlich an touristischen Leistungen über die Grenzen hinweg erbracht wurde. Die Zusammenfassung von Dienstleistungsbilanz und Warenhandelsbilanz, das ist dann der Außenbeitrag. Man könnte das auch so beschreiben, das ist die Summe der Exporte von Handelswaren, deswegen Handelsbilanz, und Dienstleistungen, deswegen Dienstleistungsbilanz, minus die Summe der Exporte von Waren und Dienstleistungen. Waren kann man anfassen, Dienstleistungen nicht. Sammelbegriff für beides ist Güter. Auch schon bekannt. Und dieser Außenbeitrag, der ist für die Bundesrepublik Deutschland seit mehreren Jahrzehnten fast durch die Bank positiv. Das löst so ein paar Folgewirkungen aus, wie dass wir sehr viel Kredit ins Ausland geben. Wir geben ungefähr 1 Billion Euro mehr Kredit ins Ausland, als wir von dort bekommen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir teilweise unsere Exporte selber finanzieren, indem wir unseren Kunden bzw. den Banken in den Ländern unserer Kunden Kredit geben. Die Bilanz kann man unterschiedlich darstellen. Man kann das so wie hier mit so einer Gleichung machen, ja, wo auf der einen Seite die Kapitalbilanz steht, auf der anderen die Leistungsbilanz und die Vermögensänderungsbilanz, oder man kann es in einem sogenannten T-Konto machen. Ja, ihr seht hier dieses T, wo ich auf der einen Seite Leistungs- und Vermögensbilanz habe, auf der anderen die Kapitalbilanz. Ja, diesen Restposten, den gibt es deshalb, weil die Statistiken nicht immer qualitativ hochwertig sind. Man stellt die Anforderung, dass links und rechts in der Zahlungsbilanz gleich viel stehen muss. Aber wenn die Statistiken nicht perfekt sind, dann hat man halt nicht alle Daten, damit da gleich viel steht. Deswegen gibt es dann immer diesen Restposten der statistisch nicht aufgliederbaren Transaktionen. Und der kann sowohl rechts wie links stehen, je nachdem, wo gerade was fehlt, damit es aufgeht. Diese Zahlungsbilanz, die wird immer wieder überarbeitet, 2 oder teilweise sogar 2,5 Jahre lang immer wieder überarbeitet. Und da sieht man dann, dass dieser Restposten immer kleiner wird, in dem Maße, wie mehr Informationen bekannt werden. So, wir sind ja nicht ganz so unrecht stolz auf unsere Exporterfolge in der deutschen Wirtschaft. Diese Exporterfolge, da schauen wir dann natürlich, nachdem wir das jetzt wissen, als erstes mal auf diesen Außenbeitrag, wie das denn da so aussieht. Der ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn wir haben auch versteckte Exporterfolge. Exporterfolge, die nicht so deutlich werden, wie in der Zahlungsbilanz, oder Entschuldigung, wie in der Handels- und in der Dienstleistungsbilanz. Und zwar stecken die in der Bilanz der Primäreinkommen drin. Primäreinkommen, wir erinnern uns vage, das sind die Faktoreinkommen, sprich also Arbeit, Faktoreinkommen für Arbeit ist Lohn und Gehalt. Dann haben wir die Zinsen für das Fremdkapital, die Mieten und Pachten für Grundstücke und bebaute Gelände und zu guter Letzt noch die Gewinne. Und um die geht es hier. Die Unternehmen, deutsche Unternehmen, haben ja nicht nur Werke in Deutschland, sondern sie haben auch Werke im Ausland. Sei es unter eigenem Namen, sei es im Namen von irgendwelchen Tochtergesellschaften, Schwestergesellschaften, was auch immer. Und das, was wir von diesen ausländischen Gesellschaften sehen in dieser Zahlungsbilanz, ist zumeist nur ein Gewinnübertrag. Und ich habe euch hier mal ein Beispiel gemacht, ein fiktives, damit ihr seht, wie wirkt sich das aus. Ich habe jetzt mal Mercedes-Autos genommen, da wisst ihr selber, dass die auch im Ausland gern gekauft werden. Mercedes exportiert für 500 Millionen Euro Autos aus Deutschland nach den USA und verkauft hier, also in Deutschland, weitere 200 Millionen Autos aus deutscher Produktion. Was steht da in der Handelsbilanz drin? Da stehen nur die grenzüberschreitenden Transaktionen drin, sprich also die 500 Millionen Autos oder Euro für die Autos, die nach USA verkauft werden, die stehen dann in der Handelsbilanz drin als Exporterlöse. Und wir hätten dann, wenn wir jetzt nur Mercedes anschauen und nur dieses Geschäft, haben wir 500 Millionen Leistungsbilanz überschrieben. Jetzt geht Mercedes her und sagt, wir haben in den USA so einen großen Markt, da bauen wir jetzt die Autos direkt dort. Okay, wir haben schon Beschäftigung finden für die heimischen Arbeitskräfte, daran soll es nicht scheitern. Wir unterstellen aber mal Folgendes, nämlich dass Mercedes eine bestimmte Autoserie, weil der US-Markt da der stärkste ist, nur in den USA produziert und dann reimportiert nach hier. Das, was hier verkauft wird. Ja, also wir stellen für 700 Millionen Euro Autos in den USA her. So wie hier, 500 plus 200, 700. Wir gehen davon aus, dass wir in den USA 10% Gewinn machen. Und von diesen Autos im Wert von 700 Millionen Euro verkaufen wir 500 Millionen in den USA und 200 Millionen hier. Wie sieht es dann aus? Wir haben dann 200 Millionen Miese als Importe in der Handelsbilanz und wir haben 70 Millionen plus als Zuflüsse in der Primäreinkommensbilanz, haben also in Saldo 130 Millionen minus, wo vorher im Wesentlichen bei den gleichen Absatzzahlen, den gleichen Absatzmärkten 500 Millionen plus stand. Und damit ihr nicht meint, das ist jetzt ein völlig fiktives Beispiel, zum Beispiel die BMW X-Reihe. Die werden fast alle in Spartanburg in den USA gefertigt und werden von dort dann nach Deutschland importiert. Ja, also das ist kein allzu fiktives Beispiel. Und ihr seht, dass also, wenn ich sage, wir haben einen massiven Exportüberschuss oder wir haben so exportiert oder sowas, dass es die Bedeutung des Auslandsgeschäftes für die deutschen Unternehmen nur teilweise reflektiert. dass die tatsächliche Bedeutung des Auslandsgeschäfts für die deutschen Unternehmen noch ungleich größer ist, weil sie eben über Tochtergesellschaften dort im Ausland vielfach ihre Geschäfte machen und wir dann nur sehen in der Primäreinkommensbilanz irgendwelche Zahlen. So, Tourismuszahlen. Ist ja manchmal ganz interessant, wenn man zur eigenen Branche etwas sieht und hört. Zunächst müssen wir uns die Systematik anschauen, wie funktionieren im Tourismus, also bei einer Dienstleistung, Importe und Exporte zum Beispiel. Wenn jetzt ein holländischer Tourist hier in Kempten sich die Haare schneiden lässt, an so einem Scheißtag wie heute, das macht man das schon, dann ist es ein Dienstleistungsexport aus Deutschland nach den Niederlanden. Steht da jetzt jemand beim Friseur und sagt, Entschuldigung, sind Sie ein Holländer, ich muss jetzt ein Kreisel machen in Erfassungsbogen vom Statistischen Bundesamt? Wahrscheinlich nicht, gell? Oder du gehst, wo hast du dich denn gegengesucht, du gehst jetzt in Amsterdam in ein nettes Pfannkuchenlokal rein und stellst dann mal halt so diverse Pfannkuchen, wirst du dann gleich als erstes gefragt, Entschuldigung, ich muss für die niederländische Statistik einen Bogen ausfüllen, sind Sie Deutsche, wohnen Sie hier ständig oder sind Sie nur zu Besuch? Nee, gell? Das zeigt unser Problem. Das zeigt unter anderem auch, was mit diesem Restposten auf sich hat. Ja? Es finden Transaktionen statt, grenzüberschreitende, aber sie werden unter Umständen nur ungenügend erfasst. Andere Frage, wann warst du das letzte Mal im Urlaub? Im Ausland, im Juni. Weißt du noch genau, was du ausgegeben hast insgesamt?
Ja.
Sei schrecklich. Okay, denk zurück an euren letzten Urlaub, wisst ihr tatsächlich genau, was ihr ausgegeben habt, wer weiß es? Und wer weiß es nicht mehr genau? Gut. Warum ich das abfrage, ist folgendes. Die Tourismusausgaben der Deutschen im Ausland werden geschätzt darüber, dass es immer wieder mal eine Umfrage gibt bei Leuten, wie viel sie ausgegeben haben. Und wie ihr gerade gesehen habt, eine Hälfte meint zumindest, sie wüssten genau, wie viel sie ausgegeben haben. Die andere Hälfte sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr so genau. Ja? Und dementsprechend sind diese Zahlen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die Exporte Deutschlands im Zusammenhang mit Tourismus nimmt man an mit 37 Milliarden Euro für das Vor-Corona-Jahr 2019 und die Importe Deutschlands, also wenn Deutsche ins Ausland reisen und sich das dort gut gehen lassen, egal ob es jetzt eine spanische Fluggesellschaft, ein britisches Restaurant, ein französischer Busunternehmer oder ein, was weiß ich, ein amerikanisches Hairstudio ist oder sowas, ja, das ist völlig wurscht. Das zählen wir alles hinein. Das wären dann 83,3 Milliarden Euro, die hier importiert wurden. Und ihr seht in beiden Fällen also ein deutlicher Einbruch durch Corona für 2021, praktisch eine Halbierung der Zahl. Das Problem bei den Tourismuszahlen ist, dass die vielfach nicht sauber abgrenzbar sind, weil es keine oder weil es nur wenig Dienstleistungen gibt, im Prinzip nur die Übernachtung, bei der man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen kann, dass sie touristisch motiviert ist. Beim Restaurantbesuch, bei Einkauf, bei Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, bei Taxifahrten und dergleichen mehr, ist zunächst einmal unklar, ob das touristisch motiviert ist oder einfach nur lokale in Anspruch nahm. Und deshalb gibt es Schwierigkeiten, diese Tourismuszahlen aufzubereiten. Das Ganze wird verstärkt dadurch, dass es eine sogenannte Meldegrenze gibt für den Geschäftsverkehr mit dem Ausland. Transaktionen, die unter 12.500 Euro liegen, müssen nicht gemeldet werden. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel direkt eine Ferienwohnung bucht oder direkt ein Hotel bucht oder sowas, dann muss es nicht gemeldet werden in die Statistiken hinein und kommt dann allenfalls über solche Schätzabfragen hinein. Und das führt dazu, dass wir eigentlich bei den sogenannten Tourism Satellite Accounts oder TSA, nicht verwechseln mit der amerikanischen Reisesicherheitspolizei TSA, dass wir bei diesen Tourism Satellite Accounts zwar eine Idee haben, das wäre ganz hilfreich, weil der Tourismus auch ein paar Leute beschäftigt, weil hier auch diverse Umsätze gemacht werden, sowohl von inländischen Gästen wie von ausländischen Gästen. Und das würde man schon ganz gern erfassen. Aber dass die tatsächliche Qualität dieser Aussage eigentlich dramatisch schlecht ist. Ja, ich gebe euch gleich noch ein Beispiel. Und das Einzige, was halbwegs akkurat erfasst wird, das sind Nächtigungszahlen in Quartieren mit mehr als 12 Betten. Das heißt, so dieser ganze Booking.com-Zeug wird auch nicht richtig erfasst. Entschuldigung, Booking, Airbnb und so. Ja. Alle 3 Jahre macht man dann so ein bisschen einen Zirkus und macht man so eine Zusammenschau von Zahlen, zuletzt 2019 erfolgt. Seitens der Europäischen Union ist es dann. Und diese Untersuchung aus 2019 hatte einerseits Zahlen aus den Niederlanden aus 2018, Zahlen aus Deutschland aus 2015 und Zahlen aus Malta aus 2010. Und da sagt man dann, das ist der Stand der Tourismuswirtschaft 2019. Wie wir in Schwaben sagen, KDHI, Karsch der Hase geben. Ja? Diese Tourismuszahlen sind vielfach nicht das Papierwert, auf dem sie stehen. Muss man leider so sagen. Gibt verschiedene Datensammlungen, ja, zum Beispiel der World Travel and Tourism Council. Der gibt immer wieder Zahlen raus. Er behauptet sogar, dass er Zahlen hätte vom letzten Jahr. Wo er die herkriegt, weiß ich nicht. Ja. Ob er zu Starbucks geht und sich da das tägliche, den täglichen Kaffeesatz geben lässt, um ihn da rauszulesen. Oder eine Glaskugel hat oder was. Denk mal dran hier, ja. 2019 minus 4, minus 9, ja. Und da behauptet der World Tourism Travel Council, er hätte Zahlen heuer von 2021. Wie haben wir das gerade formuliert? KDHG. Ja. Ja. Ich will euch da jetzt nicht mit den Zahlen langweilen, könnt es euch selber anschauen. Nur, dass ihr da noch ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie weit es auseinander geht. Ja? 2019 errechnet das Deutsches Wirtschaftliche Institut für Fremdenverkehr für Deutschland, dass 6,1% der Beschäftigten und 4% der Wertschöpfung in Deutschland aus dem Tourismus kämen. Für dasselbe Jahr errechnet dieser World Travel and Tourism Council, dass 10,3% des Bruttoinlandsproduktes, also das 2,5-fache, mit dem Tourismus zusammenhängen und dass 10% der Jobs statt 6,1% der Jobs dem zuzurechnen sein. Insofern meine Message, schaut euch diese dämlichen Tourismuszahlen gar nicht großartig an, sie sind wirklich nichts wert. Ja, ich weiß, dass andere das anders sehen und wahrscheinlich werden die Marketing-Forst würden hier im Dreieck rupfen, wenn sie das hören würden, dass das alles ein ziemlicher Scheiß ist. Aber es ist halt so. Ja, vielleicht kann man kleinräumigeren Untersuchungen trauen. Ja, ich habe da auch noch ein paar Sachen drin, dann von Allgäu, was ist den Leuten wichtig und so weiter. Aber das kennt ihr euch selber auch schon, da war es hier nicht von mir irgendwas. Das ist auch ganz interessant. Tourismus ausstrahlen. Ja, Tourismus ist nicht nur etwas, das rein auf sich selbst wirkt, sondern das hat positive wie negative Auswirkungen auf das Umfeld. Positive Auswirkungen zum Beispiel, es können mehr Kulturveranstaltungen angeboten werden, als wenn nur die Einheimischen da sind. Es findet mehr Aufbereitung zum Beispiel von Wanderwegen statt, als wenn nur Einheimische da sind. Es wird mehr Infrastruktur gebaut, als wenn nur Einheimische da sind. Negative Effekte, es treibt die Wohnungspreise. Ja, es gibt ja so ein altes bayerisches Sprichwort, das Schlimmste, was in Bayern passieren kann, ist, wenn ein Preuße stirbt. Weil da kommen nämlich 40 zur Beerdigung und 30 bleiben da. Ja. Das, dieses Diktum, dass also die steigenden Immobilienpreise in Beziehung selbst zur Attraktivität, zur touristischen Attraktivität des Standortes Bayern. Umsatz- und Einkommenseffekte, da gibt es die erste und die zweite Stufe, ja, zum Beispiel, was weiß ich, Leute verdienen ihr Geld im Tourismus, indem sie in einem Hotel arbeiten, das ist die erste Stufe, und dann haben wir die zweite Stufe, diese Leute, die im Hotel arbeiten, kaufen sich ein Auto, davon profitieren die Autohersteller und so weiter und so fort. Also das ist dann teilweise auch eine Frage, wo ziehe ich die Systemgrenze wieder, das hatten wir schon mal kurz, dieses Wort Systemgrenze, als es um externe Kosten ging. Wo ziehe ich die Systemgrenze, wen beziehe ich noch mit ein in diese Auswirkungen und wo ist es dann eigentlich nur noch vage Spekulation? Ja, hier seht ihr mal vielleicht Tagesausgaben, auch ganz interessant, welche Art von Tourist gibt wie viel Geld aus pro Tag, hier in der Region Allgäu-Bayerisch-Schwaben 2019, ja, und ihr könnt sehen, Touristik und Dauercamping sowie Reisemobilisten, die geben am wenigsten aus. Ich kann mich noch erinnern, früher gab es ja nicht den Euro, sondern jedes Land hatte seine eigene Währung. In Italien war das die Lira, plural Lire. Und Camping gibt es ja ganz viele, die aus den Niederlanden mit dem Campingmobil dann durchfahren hier Richtung Süden. Und dann hat man immer gesagt, dieses Autokennzeichen der Niederländer, NL, heißt aus italienischer Sicht immer nix lire, weil die praktisch kein Geld ausgeben, sondern ihre Dosen Schaffi mitbringen. Am meisten Umsatz wird gemacht bei Hotels, ja. Kein Wunder, da ist allein schon das Hotel immer ziemlich teuer. Gut, so zufrieden sind die Bayern, so zufrieden sind die Allgäuer. Ihr seht, ihr lebt am richtigen Ort. Ja. Und hier sieht man also, was wird assoziiert, mal positiver, mal negativer mit dem Tourismus. Und das, was am negativsten ist, ist ausreichend bezahlbarer Wohnraum. Das ist allerdings nicht nur ein tourismusgesteuertes Phänomen, sondern wir hatten hier in Kempten in den letzten 15 Jahren etwa 10.000 Personen an Zuzug. Dass das den Wohnungsmarkt strapaziert, ist kein Wunder. So, Wie gesagt, die anderen Folien schaut euch selber privat an. Da will ich meine Zeit eigentlich nicht unbedingt damit verschwenden.